Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Heute bei uns zu Gast Georg Reiferscheid aus Koblenz zugeschaltet. Georg ist siebenfacher Gründer, Mentor, Berater für angehende Unternehmer, Dozent an ein paar Universitäten in Deutschland und Österreich, zweifacher Vater. Georg, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, danke für die Einladung. Da hast du direkt schon mal schön abgesteckt mit den ganzen Zahlen, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe auch einen Hashtag gesehen, Hashtag Garagenbauer. 7 Gründungen, mehr als 20 Jahre Erfahrung in dem Ganzen. Wir hatten uns beim NRW Hub Battle getroffen, da warst du mit Grammario auf der Bühne. Georg, vielleicht schlägst du einmal nochmal schnell die Brücke zu GNL Ventures und auch zu dir als Person und was du so in dem ganzen Trubel eigentlich machst.
Ja, in dem ganzen Trubel, das ist ein gutes Stichwort. Meine Reise, so meine eigene Reise im Bereich der Gründung ging vor 21 Jahren los. Ich habe damals ganz pragmatisch, tatsächlich während des Abis noch, einen Versandhandel gegründet im Bereich Multimedia, also sprich damals DVDs, Schallplatten und viele andere Sachen. Bin dann später so in den Bereich Overstocks rein. Und dann nach dem Studium kam die zweite Gründung und dann immer mal wieder so verschiedenste Dinge. Ist jetzt natürlich wichtig bei so einer Zahl, dass man jetzt nicht irgendwie davon ausgeht, dass das jetzt jeweils Unternehmen sind, die irgendwie 150 Mitarbeiter und 3 Millionen Euro Umsatz haben, sondern da sind natürlich auch einfach teilweise kleine Projekte dabei, so ein bisschen Passion-Projects, wie zum Beispiel hier das Label Lost Life Control, was wir 2019 mit einem Studenten zusammen gegründet haben. Und aber ich liebe es einfach, verschiedene Dinge immer wieder neu aufzubauen, Teams zu gestalten, Unternehmen zu gestalten. Und so ist es irgendwie gekommen. Tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen war es die 8. Gründung formal, diesmal mit meinem Bruder. Zum ersten Mal.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, zum ersten Mal Family Business. Und du hast eben ein Stichwort gesagt, wir haben uns beim NRW Hub Battle kennengelernt. Grammario ist eins meiner aktuellsten oder letzten Beteiligungen. Und da hatten wir die Ehre, den Startplatz zu vertreten unter vielen Startups aus NRW. Und ja, so diese ganze Erfahrung, die du eben angesprochen hast, die bringe ich eben seit einigen Jahren unter dem Namen GNL Ventures zusammen, begleite, also ich mag so den Begriff Berater eigentlich nicht, ne, sondern ich begleite Gründer und Teams auf der unternehmerischen Reise und versuche das immer sehr ganzheitlich zu machen und einfach die richtigen Fragen zu stellen.
Ja, die richtigen Fragen ist ein sehr gutes Stichwort, weil es geht ja am Ende des Tages bei einer Gründung um viele, viele, viele verschiedene Sachen. Du hast den Prozess jetzt schon oft durchlebt, hast da deine eigenen Erfahrungen gezogen. Wann war denn für dich eigentlich klar, dass du von ich gründe was Eigenes und möchte was selber umsetzen zu ich unterstütze, ich begleite Startups bei ihrer Gründung? Wann ist jetzt der Shift gekommen?
Das ist eine gute Frage. Wann ist der genau gekommen? Also ich glaube, der ist so um 2017, 18 ungefähr gekommen, als dann man so irgendwie sein eigenes Profil so ein bisschen geschärft hat und das auch dann extern ein bisschen wahrgenommen wurde. Zu der Zeit war ich in München im Ökosystem so ein bisschen dabei, meinen Weg so zu bauen. Und ich glaube auch parallel, dass ich bin ja seit 2009 an verschiedensten Hochschulen auch als Dozent tätig. Das heißt, die Arbeit mit jungen Leuten, ne, wobei jung jetzt ja auch im Startup-Bereich sich gar nicht immer nur aufs Alter beziehen muss, ist mir natürlich auch vertraut gewesen. Und da sind ja auch immer wieder Module und Themen gewesen, die mit Gründung zu tun hatten. Und insofern ist es, glaube ich, auch ein bisschen dadurch dann gekommen. Dann habe ich 2020, wie gesagt, GNL Ventures gegründet, war vorher schon verschiedenen Programmen Mentor. Und jetzt einfach alles so ein bisschen unter einem Dach zusammengefasst. Und ich liebe es einfach zu entwickeln. Mich selbst natürlich in erster Linie hoffentlich und dann eben auch Unternehmen.
Ja, ist doch super. Und dabei ist ja ein großes Credo, was du hast, ist ja, Fragen sind wichtiger als Antworten. Und eine deiner Lieblingsfragen ist ja, wozu?
Genau.
Hab ich mir sagen lassen. Du hast ja sogar, wenn ich das hier so, ich meine, du hast ja auf LinkedIn stehen einen Podcast, der heißt Wozu, Weshalb, Warum, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig, genau.
Und da springt das ja auch nochmal rein. Wozu? Also was ist der Hintergrund der Frage?
Ja, also wozu? Ich meine, im Amerikanischen und im Englischen wird ja logischerweise oft das gerne das Why benutzt, Simon Sinek und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie jetzt diese ganzen Gedanken originär erfunden habe, aber habe ja auch durch meine ganzen verschiedenen Inputs, Weiterbildungen, Bücher und so weiter und so fort, bildet sich ja irgendwann so ein bisschen ein eigenes Verständnis raus. Und ich finde jetzt im Deutschen die Frage, wozu, noch ein bisschen deeper und tiefer gehender als warum. Ne, weil warum denkt man oft so ein eine logische Antwort. Beim wozu ist es einfach ein bisschen tiefer gehend. Und es gibt ja auch so eine Technik aus dem Bereich Prozessmanagement, Five Times Why, dass du so lange fragst, bis du wirklich auf den Grund eines Problems zum Beispiel in dem Moment gekommen bist. Und ich sage immer, wenn derjenige, dem du eine Frage stellst, irgendwann keine Antwort mehr weiß, dann bist du an den Punkt, an den ursprünglichen Punkt gekommen. Und ja, auch so die Sache mit, was du eben sagtest, eine Frage ist wichtiger als eine Antwort. Ich sage mal so, die Antwort, die Qualität der Antwort hängt von der Qualität der Frage ab.
Mhm, so, auf jeden Fall,
und deswegen finde ich es immer wichtiger, so die richtige Frage zu stellen. Und es ist auch irgendwie, finde ich, sympathischer. Das ist ja auch ein bisschen ein coaching-orientierter Ansatz, anstatt dass ich jetzt jemanden die Welt jedes Mal erkläre oder vermeintlich erkläre und die ganzen Ideen selber reinbringe, ist es ja viel cooler, den anderen über die richtigen Impulse dahin zu entwickeln, die Ideen selbst zu bekommen. Mhm. Also ich habe ja auch eine Zeit lang Teams begleitet, so im Bereich Organisationsentwicklung, Prozessmanagement. Und da geht es ja darum, ne, sich die Prozesse wirklich genau anzuschauen, wo vielleicht Probleme liegen. Und als Externer ist das natürlich immer einfacher und gleichzeitig trotzdem war da immer mein Weg, den anderen ja irgendwie dahin zu leiten, dass er es selbst findet, anstatt einfach darauf hinzuweisen.
Ja, ist ja meistens so. Ne? Also die Lösung, die man sich selber irgendwie erarbeitet oder die man selber erschließt, ist ja meistens die, wo man dann auch intrinsisch am meisten hintersteht und da entsprechend auch sich am stärksten mit identifizieren kann. Und ich sag mal, das hat ja auch viel mit Mindset zu tun und Mindset before Tools and Actions ist ja auch ein Riesending, was bei euch auch auf der Webseite steht und ich habe mich auch gefragt, okay, der Hintergrund dahinter ist ja im Prinzip relativ einfach, korrigiere mich gerne, fang mit deinem Mindset an, ja, guck erstmal, dass du das Wozu verstehst, dass du weißt, wo es hingehen soll, wie du das machst, beziehungsweise was du dann machst, das kommt danach. Dann wirklich intrinsisch zu schauen. Fasse ich das richtig zusammen? Oder
in gewisser Weise schon. Und das ist auch der Hinweis, so, dass es nicht, dass es vermeintlich einfach klingt. Das ist ja genau so die Krux bei den meisten Dingen. Es ist ja oft keine Rocket Science, aber es geht ja nicht darum, dass es schwer zu verstehen ist oder leicht zu verstehen ist, sondern das Bewusstsein zu haben. Es gibt ja erstmal die Bewusstseinsebene, die halt immer am Start sein sollte und dann erst die Handlungsebene. Und wenn die Bewusstseinsebene nicht da ist, dann kommst du nicht ins Handeln rein. Der Begriff Mindset ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ich meine, ich habe ja eine Marke draus gemacht, also MBTA, Mindset Before Tools and Actions. Mindset ist ja gerne auch mal ausgelutschter Begriff. Aber letztlich übersetze ich es für mich eigentlich tatsächlich mit dem Wozu, also auch so ein bisschen die Haltung hinter etwas. Und eigentlich mittlerweile immer mehr einfach dieses Why to before How to. Ja, weil ja gerade so in der heutigen Welt auch, ich meine, als ich vor 20 Jahren oder 21 Jahren das erste Mal gegründet habe, ja, da habe ich nie den Begriff Startup gewählt. Da gab es nicht Entrepreneurship und was weiß ich was. Und also gab es schon irgendwo, aber nicht in meiner Welt. Ja, da gab es nicht 10.000 Founders Summits jedes Wochenende, wo junge Gründer wie Rockstars angesehen werden teilweise. Sondern du hast einfach dein Ding gemacht. Ja, und ich glaube, gerade so in der heutigen Zeit, die auch Fluch und Segen ist, ist es ja cool, dass sich vieles tut, dass sich viele auf den Weg begeben, ihr eigenes Ding zu machen. Aber ich glaube, manchmal ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, das Verständnis der eigenen Rolle, des eigenen Wozus, was sind meine Motive, meine Werte, halt einfach nicht klar. Und das Ding ist, dass jeder dann danach schreit, irgendwie so Checklisten zu bekommen und die ganzen Hacks und Crows-Hacks und whatever und welches Buch man lesen soll, weil man dann denkt, dass es irgendwas, es gibt ja kein richtig und falsch, weißt du? Also ich meine, klar, es gibt jetzt bei einer GmbH-Anmeldung, GbR-Anmeldung, dann gibt es ein richtig und falsch formal. Und bei Steuern und wenn du irgendwas buchst, aber die meisten Gründer werden wahrscheinlich erstmal nicht die Sachen selber buchen in der Buchhaltung. Und alles andere, angefangen vom Branding, von Kundenansprache, da gibt es halt entweder passend oder unpassend. Und das hängt immer davon ab, von deiner eigenen Identität, deinem eigenen Verständnis, also gerade der Markenidentität und der Frage, wozu bist du eigentlich am Start? So, nicht? Also nicht, was sind deine Produkte und wie viel verlangst du für die? Das ist auch irgendwann wichtig, aber umso klarer dein Wozu ist, umso einfacher sind die Antworten später auf diese Fragen.
Also auch so ein Stück weit dieses, wer bist du, aber wer bist du als Gründer? Also wer bist du als Mensch auf der einen Seite, aber wer bist du auch als Gründer? Was sind Werte, die du irgendwo, mit denen du dich identifizierst, die du mit reinbringen möchtest in deine Gründung, vielleicht auch in das Produkt, was du herstellst oder ähnliches? Was sind denn so deine Erfahrungen aus den Gesprächen mit angehenden Gründern, was dieses Thema Mindset stärken angeht, irgendwie vielleicht auch ein Stück weit auf Erfolg ausrichten? Was sind so Best Practices, Learnings, die du vielleicht auch mitgenommen hast aus den Gesprächen? Wo hapert es vielleicht?
Ja, ich würde sagen, dass es ganz, ganz oft an dem Thema Erwartungshaltung, also Erwartungsmanagement hapert. So, ne? Was ist eigentlich meine Erwartung der Rolle als Gründer oder später dann, weil ich meine, das Ding ist ja, muss ich mal ehrlich sein, ja, die meisten, die hier so irgendwie dann auf LinkedIn ihren Titel CEO reinpacken, weil sie gestern ein Unternehmen angemeldet haben, ich bin bewusst immer ein bisschen provokant. Ja, so,
ich fühle das komplett.
So, ja, die hustlen und machen und tun und cool und geil und von Startup und Pitch-Event zu Pitch-Event. Aber weißt du, wann ist der Punkt, wann wirklich Mitarbeiter da sind, Prozesse da sind, Kunden logischerweise da sind und dann der ganz normale Alltag eines Unternehmens und die ganzen Herausforderungen kommen. Ja, wenn deine Mitarbeiter morgens anrufen, krank sind, irgendwelche Probleme haben, weiß ich nicht was, dein Kunde anruft und so weiter und so fort. Und das ist halt so der Unterschied zwischen, okay, ich raise irgendwie Geld, verbrate das ganze Geld von irgendwelchen VCs und weiß ich nicht was. Und ich bin halt wirklich operativ am Arbeiten, ich baue ein Unternehmen auf. Und ja, also ich glaube, das ist so Thema Erwartungsmanagement. Und du hast jetzt den Begriff Erfolg genannt, ne? So, was ist denn die Definition von Erfolg von jedem Einzelnen? Ja, von dem einen ist es, keine Ahnung, morgen den Exit zu machen. Vom nächsten ist es, dass er intrinsisch schon immer diese eine Sache machen wollte. Der nächste will einfach, also zum Beispiel bei mir selber, was ist meine Definition von Erfolg, ist Freiheit. Ja, also, dass ich irgendwie immer noch jeden Tag eigentlich entscheiden kann, was ich mache. Ja, und das ist halt unbezahlbar für mich jetzt irgendwie.
Auf jeden Fall.
Und dann natürlich Erfolg jetzt in Unternehmen, in Teams gesehen, ganz klar, wie es den Mitarbeitern geht. Das ist ja immer so ein bisschen meine Storyline, also basierend auf der Studie von Gallup, die ja sehr bekannt ist, die ja jedes Jahr erhoben wird, ne, so Employee Engagement, also ich fasse mal ganz einfach zusammen, wie geht's den Menschen, ja, wie gehen die gerne morgens zur Arbeit oder nicht, und das Ergebnis ist, dass über 80% eben mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit gehen. So,
ja.
Und das finde ich eigentlich somit das größte Drama überhaupt, also zumindest in der Welt, wo jetzt nicht irgendwie ganz andere große Probleme herrschen. Und das ist eigentlich so mein Antrieb, egal ob ich jetzt in einem Seminar stehe mit Studierenden, ob ich mit Unternehmen begleite, ob ich mein eigenes Unternehmen aufbaue, das irgendwie das Bewusstsein dafür, was machen wir eigentlich hier mit unserer Zeit, die wir haben. Und das, und genau, und deswegen, Challenges, jeder sagt dann in einem Gespräch, ja, verstehe ich, aber lass mich doch mal schnell jetzt doch zum Thema Marketing und zum Thema Pricing und zum Thema TikTok-Strategie jumpen. Und einfach überspringen, das, was halt eben für viele nicht greifbar ist. Ja, was sind deine Werte und so weiter und so fort? Weil ob deine Marketingkampagne oder vieles andere später funktioniert oder nicht, hängt immer zu irgendeinem Punkt davon ab, ob du es geschafft hast, deine Werte zu transferieren. Und wenn du deine Werte nicht kennst, kannst du es ja gar nicht richtig transferieren.
Total, total. Ja. Und das muss man ja natürlich auch irgendwo erstmal schaffen, diese Grundlage, dieses Verständnis und diese Offenheit auch dafür. Weil aus der Erfahrung heraus gibt es ja unfassbar viele, ich sag mal, eher negative Glaubenssätze oder Denkmuster, die sich irgendwo in diesem Bereich abspielen und wo die Menschen dann teilweise selber nicht genau wissen, warum sie das jetzt denken oder warum sie jetzt in diese Richtung handeln. Und für viele ist es auch unter Umständen ganz normal, so nach dem Motto, der Fisch, dem das Wasser nicht mehr bewusst ist. Und da setzt du ja eigentlich dann an. Also du setzt ja deutlich, deutlich tiefer und früher an, und da irgendwo erstmal eine Grundlage zu schaffen, ist dann wahrscheinlich der erste Schritt, oder? Also erstmal dieses Verständnis.
Ja, also es ist immer so, eine Technik, die ich immer so nenne, ist raus- und reinzoomen, so der Zoom-Faktor, ne? Und also reinzoomen heißt wirklich auf die Detailebene gehen, also von mir aus jetzt zu überlegen, so wie wir es zum Beispiel eben im Call hatten mit Grammarium, mit Dominik, keine Ahnung, wie sieht vielleicht die nächste TikTok-Kampagne aus? Also wirklich das Skript runterschreiben, okay, das ist halt Detailebene, das ist Mikroebene. Und dann aber rauszoomen aufs ganze Große, wer sind wir eigentlich, wofür stehen wir, was wollen wir eigentlich transportieren? Und da die Kunst immer wieder so, ne, zu drehen, an den einzelnen Rädern zu drehen, zu wissen, was sich dann dreht, noch mitdreht, wenn du ein Rad drehst. Und ja, das zeigt so ein bisschen die Erfahrung, dass das viele eben da ihre Herausforderungen haben. Und deswegen, wenn ich jetzt auch viele Calls habe mit Startups, dann ist immer im ersten Call kommen dann meistens so diese 2-3 To-Dos. Kannst du helfen bei dem Thema? Wir brauchen irgendwie
schon stark in diesem Operativen dann drin.
Ja, voll. Immer in dem Punkt irgendwie die Hacks. Und das macht es natürlich für viele auch schwierig, weil mir immer denken so, boah, warum musst du jetzt wieder drum herum reden? Ich denke so, ich rede nicht drum herum. Ich zeige das Big Picture auf. So, ne? Und letztens auch zum Beispiel, dann hatte ich einen Call mit einem, also potenziellen neuen Kunden, die dann sagten im ersten Call, ja, das Problem ist, wir haben keine Kunden. Da habe ich gesagt so, also natürlich jetzt ein bisschen nach ein paar Gesprächen und ne, Deep Talk so, das ist nicht euer Problem, das ist das Ergebnis von eurem Problem. Und euer Problem ist, ihr wisst nicht, wer ihr seid, wofür ihr steht. Und deswegen findet ihr keine richtigen Messages, und das Ergebnis ist, dass einfach keiner weiß, wer ihr seid, und deswegen auch keiner kauft. Ja, aber wenn man auf der Ebene ist, okay, das Problem ist, dass ich keine Kunden habe, und deswegen muss ich überlegen, wie ich die richtige Marketingstrategie mache. Das ist ja kein falsches operatives Denken, aber da fehlt die Basis.
Ja, die Basis. Und die dann auch in andere Bereiche nachher rübergeht. Ja. Ne? Also du hast ja dann nicht nur das Marketing oder den Vertrieb, du hast ja auch noch andere Elemente des Unternehmens, wo man dann immer wieder auf diese Grundlage zurückkommt. Wenn ich jetzt angehender Gründer wäre oder einfach irgendwo starten möchte, dir jetzt gerade hier zugehört habe und sag, ey, verstehe ich total, ich muss mit dem Big Picture anfangen, ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen. Was sind denn so erste konkrete Sachen, die ich machen kann? Was kann ich denn vielleicht jetzt gleich schon nach der Podcast-Folge machen?
Ja, also wenn ich jetzt diesen Prozess, also den ich jetzt so nenne, Mindset Before Tools and Actions, dann sind wir auf der individuellen Ebene erstmal bei 6 Punkten unterwegs und dann, wenn es in die Operative geht, habe ich irgendwann mal so 9 Oberthemen definiert, die jetzt alle keine Rocket Science sind, ne? Und ja, bei der persönlichen individuellen Ebene geht es halt eben, wie ich schon eben sagte, was sind erstmal deine Motive grundsätzlich, ja, was sind deine Werte, was sind jetzt deine Expectations, deine Erwartungen, ja, was macht dich das auch aus, was sind deine Stärken, ne? Viele zum Beispiel denken ja auch, okay, hier mit meinem besten Freund vielleicht, den ich seit 10 Jahren habe und alles so geil funzt, ist der beste Partner für ein Startup. Ne? Und da auch mal kritisch zu hinterfragen, also wie passt man denn irgendwie zusammen? Welche Persönlichkeiten, Charaktere passen gut zusammen? Ich arbeite zum Beispiel auch mit einem Unternehmen, also von mir, arbeiten wir auf der Basis von Insights, Persönlichkeitsprofilen. Ja, und da eben zu gucken, die so ein bisschen die Charakteristika der Personen, die beteiligt sind und wie kann man die eben gut zusammenbringen. Ja, und dann wirklich auch mal, gerade wenn man sich schon vielleicht lange kennt, wirklich dann doch noch mal weg von der reinen Idee, die so Bock macht und yeah und welche Farbe nehmen wir und welches Logo und geiler Drive. So, wozu machen wir das eigentlich? Und was ist denn wirklich das, was, weil so oder so, jedes Problem, was später entsteht, auch schon in anderen Beteiligungen, wo ich drin bin, sind auch schon Gesellschafter raus, alles ist auch nicht schlimm, so, ne? Das ist ja okay, es darf ja passieren. Nur, wenn man sich vorher die Zeit nehmen würde, könnte man gewisse Dinge später vermeiden. Und ich mache das jetzt auch nicht alles so als Klugscheiß-Gelaber und irgendwie so von oben, total, sondern einfach aus der eigenen Erfahrung raus. Ja, auch hier bei Lost Life Control haben wir es auch zu wenig am Anfang geklärt eigentlich. So, was sind unsere jeweiligen Erwartungen, Motive? Mein Mitgründer damals war auch sehr jung noch aus dem Studium und für ihn war es die erste Gründung. Und ich bin dann immer so, yeah, und auch, ne, also ich ist ja in meine eigene Richtung. Ich gehe dann auch schnell so, yeah, geil, und wie sehen die Designs aus? Und habe dann auch übersprungen. Ne, what's the bigger picture von uns und so weiter.
Ja, ist ja auch dieser ganzheitliche Ansatz, den ihr ja auch irgendwo dann auf dem Schirm habt. Und da stellt sich mir halt irgendwo so ein Stück weit die Frage, ganzheitlicher Ansatz, ja, Basis schaffen auf jeden Fall, aber wie schaffe ich es denn dann, das alles unter einen Hut zu bekommen als Gründer, der dann irgendwo mittendrin steht und sich fragt, okay, ich habe aber jetzt hier Marketing, ich brauche aber jetzt hier Kunden, ich habe aber vielleicht noch die Prozesse, ich muss mich um das Team kümmern, gleichzeitig die Basis zu wahren. Hast du da vielleicht ein paar Impulse, wie man sowas unter einen Hut kriegen kann?
Also genau, auch mit diesem Ansatz jetzt, den ich ja so ein bisschen skizziere, geht es ja erstmal um das Bewusstsein. Also einfach sich klar haben, dass, also Gründen ist nicht Malen nach Zahlen. So, die meisten denken aber, das ist Malen nach Zahlen. Und das sind die 5 Tipps oder was auch immer. Oder dann immer die Frage nach, oh, welche Fehler hast du gemacht, kann ich die vermeiden? Also ich verstehe die Intention dahinter, aber irgendwo, so das ist ja das ein ganz falsches Prinzip von Fehlerkultur.
Ja, das sind ja deine Fehler am Ende des Tages.
Und du kannst ja nicht irgendwas skippen, du kannst nicht die Erfahrungen einfach so, das sind ja wichtige Erfahrungen, die du machst auf dem Weg. Natürlich kannst du jetzt ganz offensichtliche Dinge, die du vielleicht falsch machst, also jetzt wirklich offensichtliche, ja?
Ja.
Da bin ich jetzt wieder beim gleichen banalen Thema. Du hast vielleicht irgendwas bei der Steuererklärung falsch gemacht oder ich weiß es nicht. Ja, aber alles andere ist im Zweifel Try and Error, ist Test, Prototyping und entwickeln, den Ansatz versuchen. Und dann hast du ja, weil du 10 getestet hast, hat der 11. gepasst. Und dann viele denken dann so, ja, dann hätte ich mir die 10 sparen können. Nein, hätte sie die 10 nicht gemacht, wärst du beim 11. gar nicht angekommen. Ich habe auch jetzt gerade an einer Hochschule so ein Studentenprojekt über 5 Monate, nur 3 Gruppen Business-Ideen entwickeln, die auch jetzt, gestern hatten wir erst wieder einen Call, immer wieder so ein bisschen dann so frustriert wirken, so, ah, oh, ja, wir wissen nicht und wir haben so viele Ideen. Und ich mir denke so, ja, verstehe ich, aber appreciate das doch mal so ein bisschen als, dass das einfach, ja, das ist ja ein Luxusproblem, was du hast. Du bist so kreativ, dass dir so viele Ideen einfallen. Und klar, irgendwann ist halt der Punkt, wo du eine Entscheidung treffen solltest und dann, um dann weiterzugehen, weil, nochmal, es wird keiner daherkommen und sagen, bitteschön, du hast jetzt formal die Phase von Ideation oder was auch immer abgeschlossen oder du kriegst jetzt hier das Zertifikat, sondern irgendwann ist halt die Entscheidung und go for it dann, ne?
Ja, aber das kennt man halt in der Regel nicht, ne? Also ja. Ist man nicht gewöhnt, dass das halt so funktioniert. Ich glaube auch, dass da viele Leute vor eine Wand laufen, weil sie mit einer Erwartungshaltung auch irgendwo an dieses ganze Projekt Gründen rangehen, die dann nachher überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmen.
Ja.
Ne?
Also in beide Richtungen, ne? Also sowohl, ich meine, deswegen sage ich ja, es ist ja auch so ein bisschen so ein Hype, aktuell, und es wird ja irgendwie auch immer ein bisschen schlimmer, wenn ich so auch auf LinkedIn gucke, ne? So was dann.
LinkedIn ist ganz, ganz gefährlich, habe ich auch gemerkt.
Und ja, spannend. Einfach spannend.
Nee, total, total. Und es ist ja auch direkt zusammenhängend nachher mit diesem Thema. Ich habe das irgendwo, hatte ich das gelesen, die Kunst, die Dinge vernetzt zu betrachten.
Ja.
Und das ist ja am Ende des Tages auch so ein bisschen diese Thematik. Du schaust dir etwas an im Hier und Jetzt, du schaust dir etwas an, was in der Zukunft liegt, und vielleicht hast du im Hier und Jetzt irgendwo noch ein Chaos oder viele Ideen und denkst, okay, auf was soll ich mich jetzt wie konzentrieren? Aber wenn du halt ein Netzwerk, wenn du halt eine Logik irgendwie für dich schaffst im Hier und Jetzt, dann kannst du halt auch viel mehr Klarheit auf das Ziel lenken, was du dir im besten Fall vorher natürlich überlegt hast, diese Grundlage, von der wir eben gesprochen haben, und dann auch ganz proaktiv in diese Richtung arbeiten. Wenn dir eine von beiden Sachen fehlt, du hast Chaos im Hier und Jetzt und kannst es eben nicht vernetzt betrachten und du hast kein Zielbild,
ja.
Wenn dir eins von beiden fehlt, hast du ja ein Thema.
Ja, sehr gut.
Also
ja.
Früher oder später.
Ja.
Ne?
Also vernetztes Denken ist tatsächlich, das also ist ja auch eine eigene Theorie und eigenes Konzept, hatte ich damals auch in so einem, glaube ich, im ersten Semester an meiner Hochschule im Studium damals. Und das hat, glaube ich, ich kann mich noch gut dran erinnern, das war eins der wenigen Bücher, das ich wirklich gelesen habe. ja, hat mich irgendwie sehr, ist hängen geblieben. Ich glaube, das sind auch deswegen, ne, so nach 20 Jahren kommst du deinem eigenen Verständnis und merkst dann die ganzen Bezüge zu anderen Themen, die schon irgendwie da draußen sind.
Das ist auch spannend, ne? Wie man so mit der Zeit Sachen, die man vielleicht schon zum x-ten Mal gehört hat, irgendwann dann doch von heute auf morgen einfach ganz anders sieht.
Ja.
Hatte ich letztens da auch so einen Fall, aber es ist ein anderes Thema. Aber das denke ich mir voll häufig, dass ich irgendwas höre oder irgendwas zum 10. Mal höre und mir in dem Moment denke, ach krass, stimmt, das ist ja eigentlich ganz anders. So, und davor war es irgendwie jahrelang anders.
Ja, also es geht so ein bisschen jetzt in vielleicht eine etwas andere Richtung. Wir hatten tatsächlich mal bei TNL am Anfang, da waren wir dann zu viert in dem Moment, glaube ich. Habe ich mal Folgendes gemacht. Also wir haben uns ja auch irgendwo alle angezogen. Also es hat ja einen Grund, warum die Leute dann in meinem Team waren und so weiter. Das heißt, da waren gewisse Parallelen und dann haben wir so ein bisschen überlegt, also diese Idee von MBTA, die ich ja so definiert hatte und was die anderen, das hat ja resoniert mit denen, die fanden das ja irgendwie ganz cool. Und dann haben wir so Reverse Engineering mäßig geguckt, okay, wir sind heute alle an dem Stand, dass wir das irgendwie ganz cool finden, was ist MBTA? Und lass uns jetzt mal gucken, was alles in den letzten 20 oder x Jahren, also die waren ja teilweise viel jünger, was denn alles dazu geführt hat, dass wir heute so denken. Ne? Also welche Bücher, vielleicht welche Entscheidungen im Leben, welche Inputs. Und das war auch ein ganz spannender Prozess, um dann mal zu verstehen, was man eigentlich alles so vielleicht an Impulsen und Inspirationen hatte. Und
auf jeden Fall.
Ja.
Was dann am Ende des Tages zu sowas dann eben führt.
Ja.
Was weißt du noch, was ein Buch davon war zum Beispiel? Oder irgendwie was, wo es mit angefangen hat oder was auf dem Weg da mit reingespielt hat?
Also eins rauszupicken wäre jetzt tatsächlich zu schwierig, aber ich habe tatsächlich auch so die ganze Klaviatur, glaube ich, mitgenommen. Ne? Also auch alles, was jetzt so schon extrem, auch das Thema so Mindset und etc. Habe auch eine Mini-Ausbildung in NLP, ne? So ein bisschen. Und
okay,
das,
okay, ja, cool.
Das, klar, es kommt nicht von irgendwo her und ich bin auch froh, dass ich alles gemacht habe, sonst würde ich heute nicht so da sein, wo ich bin. Und trotzdem habe ich natürlich mit der Zeit auch eine gesunde Distanz zu manchen Themen bekommen. Und,
ja, voll.
Ja.
Ich meine, läuft ja auch nicht immer alles immer glatt und gut. Gibt ja auch viele Sachen, die dann mal eben nicht so laufen. Fehler, die man vielleicht macht oder irgendwelche Risiken, die man eingeht, die man abwägen muss und Entscheidungen, die man auch irgendwo treffen muss.
Ja.
Und da ist ja auch super viel Mindset am Ende des Tages hinter. Was würdest du jungen oder angehenden Gründern mitgeben mit dem Hinblick auf Risiken eingehen, auf das Thema auch Probleme irgendwo ja, lösen, was mindset-technisch da wichtig ist?
Ja, also es gibt in eigentlich jedem Workshop, den ich starte, ist immer eine der ersten Sätze, eine der ersten Erkenntnisse, die ich irgendwo hinschreibe, entweder die Tafel oder das Flipchart oder wo auch immer. Words create reality, also Sprache schafft Realität. Ja, also sprich, auch das klingt jetzt wieder total banal, klingt wie ein Kalenderspruch etc. Ja, aber die Worte, die wir wählen und was wir darunter verstehen, das ist halt einfach die Grundlage für den Alltag, den wir eigentlich daraus kreieren letztlich. Also soll heißen, weil du gerade schon das Wort sagst, ja, Risiko. Was ist denn überhaupt ein Risiko? Ja, Also vielleicht ist das Risiko, ja nichts zu machen, wofür du eigentlich brennst, 10.000 Mal größer als das Risiko, was auch immer was. Also ich ganz oft, immer wenn ich natürlich in diesen Kursen und Workshops und frage so, was hält euch ab, dann sind es ja immer so, hätte theoretisch keine Ahnung, was für Bilder, die man da jedes Mal hat. Mm. So das Risiko, ich frage mich so, was für ein Risiko meinst du denn? Ne? Also natürlich gibt es Risikoentscheidungen. So, aber lass uns doch mal ehrlich sein, in der heutigen Zeit, gerade so in diesem ganzen Gründer-Bubble-Gedöns, wie viel sind denn da, die jetzt irgendwie ihr gesamtes Hab und Gut verkaufen und dann irgendwie mit 100.000 Euro in eine Idee starten? Das machen doch die wenigsten. So, wir haben ja gelernt, lean und pragmatisch vorzugehen und deswegen, so, was ist das Risiko? Das Risiko ist, dass du, das viel größere Risiko ist, dass du ja nicht das machst, was du eigentlich, worauf du Bock hast. Das ist ein viel größeres Risiko, als etwas zu machen.
Und daran unglücklich wirst, kaputt gehst, wie auch immer.
Ja.
Und das aber erst nach 40 Jahren wirklich merkst. Ne?
Genau.
Das ist halt eine große, große Thematik, ne? Weil du dann am Ende des Tages wieder irgendwo in gesellschaftskritischen Feldern unterwegs bist.
Natürlich, aber das ist ja halt, das. Du hast ja eben auch so Begriffe genannt, wie Glaubenssätze, wie und das natürlich ist es das. Mit welchen Filtern betrachte ich das? Was ist für mich Erfolg? Was ist für mich Misserfolg? Was ist für mich Scheitern? Diese ganzen Begriffe, weißt du, die wir alle im Alltag immer wieder wählen, und dann, ja, definier's mal für dich. Sitzen 10 Leute im Raum, hast du 10 verschiedene Definitionen von Erfolg, 10 verschiedene von Misserfolg. Der Begriff Scheitern, ich finde immer so Scheitern, ja, was ist denn Scheitern? Ja, so, wir haben jetzt bei Lost Life Control ganz viel nicht verkauft, liegt oben, ja, wir haben halt viel zu viel Designs auf den Markt gebracht, ja, super, und haben wir halt jetzt die Erkenntnis. Sind wir jetzt gescheitert? Keine Ahnung. So, ich habe ein eigenes Label, geil, ich habe meine eigenen Klamotten, hätte ich nie gedacht, super geiles Gefühl, so, who gives a fuck, ja, at the end of the day. Ja. Das finde ich halt immer wieder so interessant, das heißt, ganz viel meiner Arbeit besteht darin, Bewusstsein für die Sprache eigentlich in den Alltag zu bringen, auch in Teams und wie man mit sich selbst ja auch redet und mit anderen. Und das klingt alles immer so ein bisschen vielleicht nebulös am Anfang jetzt gerade so, ja, aber es geht immer erstmal um die Bewusstseinsebene bei den meisten Dingen. Nicht darum, dass du jetzt hier 2 Tipps hast sondern dass du einfach das Bewusstsein hast, das Bewusstsein für Sprache, das Bewusstsein für deine Glaubenssätze, das Bewusstsein dafür, dieses vernetzte Denken, dass wenn du ein Rad drehst, wie viel sich mitdrehen. Und immer wieder das Gleiche, so don't be surprised halt, ne? Dass du nicht überrascht bist, wenn gewisse Dinge eintreten. Und, also viele der Dinge, die ich ja schon gesagt habe.
Ja. Nee, total. Und das ist ja im Endeffekt nachher auch eine Sache, wenn du durch den Alltag gehst als Gründer und immer wieder Sachen auf dich zukommen, Situationen sich ergeben, dann musst du es ja auch schaffen, da irgendwo den Überblick zu behalten und gleichzeitig aber auch emotional. Und das sind ja 2 Ebenen. Du hast einmal dieses Formale, ja, du siehst, was passiert, du kriegst die Informationen, du verwertest die, du gibst wieder was aus, aber du hast auf der anderen Ebene ja das Emotionale, ja, wenn du dir so einen Eisberg vorstellst, kennst du ja. Das Emotionale, was dann irgendwo da mitschwingt, wenn dann auf einmal die Nachricht kommt, hey, das Investment wird nichts oder hey, der Kunde hat abgesagt oder hey, weiß ich nicht was. Und das macht ja was mit dir, das macht ja auch was mit deinem Mindset. Und da dann wirklich strong zu bleiben, stark zu bleiben und weiter dran zu bleiben, ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist, warum viele Startups scheitern, weil mit diesen ganzen Challenges, die dann kommen und vielleicht auch den Glaubenssätzen, die mit den Gründern oder die Gründer halt einfach innehaben, dann diesen Challenges nicht umgegangen werden kann oder es einfach nicht funktioniert. Oder wie siehst du das? Also einfach mal als These reingeworfen.
Ganz klar, stimme ich dir voll zu. Und deswegen immer wieder der gleiche Begriff Erwartungshaltung, so, ne? Erwartungsmanagement. Also gestern zum Beispiel auch, habe ich ja die 3 Gruppen gefragt, so wie ist der Stand bei euch irgendwie, ne? So in den letzten Wochen. Und was sind die größten Herausforderungen? Alle sagen dann Zeit. So, ne? Und dann denke ich, gut, das ist ja ein Studentenprojekt, wie gesagt, ne? Die haben natürlich dann auch so begrenzte Ressourcen. Ich habe gesagt, wenn ihr jetzt nicht im Studentenprojekt wert, wenn ihr jetzt fulltime an der Idee arbeiten würdet, wenn ihr jetzt alle ein real Startup wärt, würdet ihr genauso das Gleiche hinschreiben. Ja, es ist ja ein Irrdenken, dass du jetzt denkst, dass du weil du 7 Stunden nur hast, dass du irgendwie einen größeren Zeitstruggle hast, als wenn du eben, weil im Endeffekt, wir haben immer alle 24 Stunden, die Frage ist, wie priorisierst du das Ganze? Ja, und da einfach so mit diesem realistischen Erwartungshaltung, also das Denken zum Beispiel, dass du jemals auch nur einmal am Ende des Tages da sitzt und denkst, oh, jetzt habe ich eigentlich alles, jetzt bin ich wirklich, alles eigentlich geschafft. Verabschiede ich von der Idee. Und aber halt eben in einem friedlichen Weg, so, ja, ist doch cool. So, du wirst es niemals eintreten. Also deswegen auch, wenn ich jetzt auf mein eigenes Setting gucke, das ist natürlich, auf dem Papier sieht es danach aus, als ob man 13 Burnouts am Tag bekommen könnte. Aber ich bin ja einfach maximal realistisch geworden, über die Erfahrung natürlich, was ich leisten kann und was nicht. Deswegen habe ich keinen großen Struggle damit. Ja, und wenn ich jetzt beispielsweise mit Gramario, Dominik ist, also mein Mitgründer, ist 20, Das ist eigentlich das, was ich versuche, hauptsächlich in meiner Arbeit gemeinsam mit reinzubringen. So dieses, hey, also ein gesundes Relaxed sein. Nicht faul sein, nicht stark, lazy, ja. Sondern einfach so, ja, ne?
So, ja. Das, so be it, come with it.
Ja.
So, ganz entspannt eigentlich.
Und das
aber das hat ja auch viel mit Routinen zu tun, ne? Mit Methoden auch am Ende des Tages. Also du kannst dich ja nicht hinsetzen und sagen, ja komm, liefert mir das alles hier hin, das passt schon. Ich bin relaxed, sondern dass du halt wirklich hingehst oder dieses Mindset halt hast, sondern dass du wirklich hingehst und im Prinzip ein System hast. Ne? Aufgabe kommt rein, geht irgendwo in ein System, du arbeitest damit, oder? Also ich meine, da steckt ja mehr hinter.
Ja, das ist jetzt wieder die operative Ebene, genau. Das ist die operative Ebene, wie kann ich effizient arbeiten, bla bla plupp. Und genau, da gibt's ganz viel und das ist auch richtig und wichtig. Nur vielleicht ist ja viel wichtiger nicht die Frage, wie kannst du jetzt das Effizienteste aus einer Stunde rausholen oder bei deinen Tasks, sondern einfach das Verständnis, wenn du rauszoomst, zum Beispiel jetzt aufs ganze große Leben gesehen und dich jedes Mal fragst, das, was dich jetzt gerade hier so ultra stresst und dieser eine Investor, die Zusage von dem, der eine Kunde, deine 5 Mitarbeiter, ja. Was haben die für eine Relevanz auf dein ganzes Leben gesehen? Und das war für mich eine der wichtigsten tatsächlich Erkenntnisse, als ich damals mit dem zweiten Unternehmen, sind wir sehr stark gewachsen, so sprunghaft paar Mal, haben einen neuen Markt aufgemacht, also waren Getränke, Fachgroßhandel, Lieferdienst etc. Und ich war selber komplett am Limit über lange Zeit und irgendwann dachte ich mir so, wirklich so, okay, hä? Also warum mache ich mir so einen Stress? Weil Stress ist subjektiv. Ja, Stress ist nicht irgendwas, was vom Himmel fällt. So jeder interpretiert Stress anders. Und habe dadurch irgendwie geschafft, so mir einfach eine gesunde Distanz zu wahren. Die ist ganz schwer auf andere Leute zu übertragen. Geht auch nicht so 100%. Auch viele meine Mitarbeiter haben auch oft so, hä, so, soll man die Sachen jetzt weniger ernst nehmen? Ich meine, nein. Nur zu deinem eigenen Interesse vielleicht einfach lernen, Dinge einzuordnen. Und ja, es ist nicht cool, wenn sich ein Kunde gerade beschwert. Ja, nur auch dieser eine Kunde, was hat der für eine Relevanz auf unser ganzes Leben gesehen? Ja, und ich habe auch schon mal gesagt, wir haben gesagt, also ne, Getränkelieferdienst etc. Auch wenn die sich so verrückt gemacht haben, manchmal so, boah, Scheiße, der Kunde hat 10 Kisten bestellt und wir haben nur 8. Ich denke so, ja, ey, man, wir heilen hier nicht Krebs oder irgendwas. Wir liefern Wasser aus. So bleibt man halt, weißt du, so dieses, nimm auch. Ja, nehmt euch nicht alle immer so maximal ernst mit dem, was man so macht, als ob ihr alle hier so die Welt gerade maximal verändern. Und ja, das klingt, also das sind alles einfach so verschiedene.
Ich finde super. Nee, wirklich.
Und das ist aber auch nichts, was du jetzt, ich meine, das kannst jetzt jemandem erzählen. Dann klingt das jetzt irgendwie ganz spannend vielleicht und klingt aber auch irgendwie immer ein bisschen wie ein Kalenderspruch. Und am Ende vom Tag sind es die eigenen Erfahrungen, die es ja dann.
Ja, plus das, was du halt umsetzt. Ne? Also man kann sich jetzt hier das Ganze anhören und sagen, ey, cool, wieder was mitgenommen. Mhm. Du kannst es aber auch hinsetzen und sagen, okay, und was kann ich denn jetzt wirklich machen? Und ja. Du hast eben gesagt, es ist, an irgendeiner Stelle hast du gesagt, es ist ja kein Rocket Science. Es ist irgendwie nie Rocket Science, so eine Erkenntnis, die ich irgendwann mal gezogen habe.
Ja, eben.
Ne, so, am Ende ist es super simpel. Der Grund, warum es so wenige Leute machen, ist diese Kontinuität dahinter. Dieses immer wieder zu machen, dieses konstant da dran zu bleiben und auch wenn es schwer wird und auch wenn es hart ist, das trotzdem weiterzumachen. Und das ist der Grund, warum es so wenige Leute nur schaffen, wirklich mega erfolgreich, wobei Erfolg, ne, wie definiert man sich den, aber mega erfolgreich werden, weil sie diese Kontinuität reinbringen. Wenn man es aber mal runterbricht auf so einzelne To-Dos, die man am Tag macht, sind das super simple Sachen. Es ist ein Call hier, es ist eine E-Mail hier, ein Telefonat irgendwie mit dem. So what? So, also es ist eigentlich relativ simpel, wenn man es mal so inkrementell wirklich so an den einzelnen Schritten festmacht. Aber das sehen die wenigsten Menschen meines Erachtens nach.
Ja, irgendwie. Und da ist ja auch gerade die Startup Bubble und Startup-Welt natürlich prädestiniert für, weil du ja von Thema zu Thema springst, weil du in der Regel ja ne, klein anfängst, der Gründer ist am Anfang für alles zuständig. Ich meine, klar, ich habe früher auch, also das erste Business hatte ich nur jemanden, der mit verpackt hat im Lager praktisch und den Rest alles selber, ne, irgendwie, keine Ahnung, damals noch mit HTML die Seiten selber programmiert und all so Sachen, aber ich bin ja jetzt im Nachhinein froh drum, alle ersten 100 Rechnungen oder keine Ahnung wie viele erstmal alle falsch gemacht, weil ich die Mehrwertsteuer falsch berechnet habe. Ne? Klar, weil jetzt, heute hast du halt für alles natürlich viele Tools. Ich bin schon noch sehr, sehr oldschool unterwegs und bin aber froh drum, weil ich das alles eben dann damit ja viel mehr verinnerlichen konnte und verstehen konnte auch viele Dinge. Da merke ich schon, dass mir es auch manchmal heute in der heutigen Zeit schwerer fällt, weil ich natürlich dann so gewisse Tools, die jetzt gerade, ne, sind wir wieder bei Tools, da nicht mehr vielleicht immer 100% auf dem aktuellsten Stand bin. Nur, wie gesagt, um die richtigen Tools Und dort irgendwelche, ne, auch auszuwählen, wie kommuniziere ich. Ja, ist schön, wenn du jetzt die Tools auswendig kennst und dir ein Tutorial anschaust, wie Slack und Trello funktioniert. Aber wenn du das Why-Tool dahinter, das Wozu von Kommunikationsregeln etc. nicht drauf hast, dann bringt dir auch Slack und Trello nichts. Dann wird nämlich genau Slack und Trello genauso scheiße benutzt wie WhatsApp und alles andere.
Ja. Ja. Nee, ist ja voll häufig so, ne? Also hast du ja ganz oft auch bei Prozessautomatisierung, ja, so einen scheiß Prozess zu automatisieren oder zu digitalisieren.
Macht immer noch zum Scheißprozess. Halt, ja, ja.
Immer noch ein Scheißprozess.
Ja.
Deswegen, also das kann ich total nachvollziehen. Und ich denke halt auch, weil du, Chris, weil du es ja gerade so gesagt hattest, ne, dass du jetzt vielleicht nicht auf dem aktuellsten, neuesten Stand bei allen technischen Sachen bist. Die Grundlage dahinter, dieses Mindset, was du vor die Tools und Actions packst, ich glaube tatsächlich, dass sich das in den nächsten 20, 30, 40 100 Jahren nicht ändern wird, sondern diese Grundlage, dieses Verständnis dafür, wer bin ich, wo möchte ich hin, ja, und was sind dazwischen sozusagen Werte und Dinge, die halt einfach über den operativen Sachen stehen, sich dessen bewusst zu machen und dann erst in die Umsetzung zu gehen. Ich denke, wenn man damit anfängt, ist man schon einen großen Schritt den Leuten voraus, die einfach nur reinstarten und sagen, hey, gib mir mal jetzt hier einen Weg, wie ich wie ich die nächste TikTok-Kampagne vernünftig fahren kann.
Und das ist ja auch ein ganz aktuelles Thema, gerade mit ChatGPT, ne? So, ja, es ist mega spannend, da ist auch super viel Potenzial. Nur, wenn ich natürlich jetzt mein eigenes Denken und mein eigenes kreatives Denken komplett outsource an eine KI, so, ja. Da bleibt ja doch schon was auf der Strecke. Und ich hatte letztens auch in einem Kurs, das war jetzt so vor ein paar Monaten, da fing dann das Ganze irgendwie so ein bisschen an. Und dann gibt es immer eine Hausarbeit am Ende, die komplett mit eigenen Worten, also nichts irgendwie mit Research, keine Theorie, irgendwas. Dann wirkst du mit eigenen Worten, keine Ahnung, geht um Führungsverständnis, um Verantwortung von Unternehmen und so weiter und so fort. Und der letzte Teil ist dann Reflexion des Seminars. Also du kannst nichts davon eigentlich abschreiben. Und hat auch so einer so gesessen, so haha, und dann so sinngemäß, ja, kannst ja mit ChatGPT schreiben. Da hab ich gemeint, ja, kannst ja machen. Nur den einzigen, den du mit verarscht bist, ja dich selber und nicht mich. So, ja, mir ist es doch scheißegal, was du damit machst. Ja, es ist eine Chance, ein Angebot für dich, dich mit den Fragen auseinanderzusetzen, mit eigenen Worten Dinge zu schreiben, was ja auch den meisten Leuten noch heutzutage abgeht. Und weißt du, wenn du jetzt das Ganze mit ChatGPT machst, dann hast du eine Chance verpasst, dein eigenes Gehirn, deine eigene Kreativität anzuzapfen und da sind wir dann auch wieder beim gleichen Total. Wozu. Ne? Oder wenn ich jetzt Total. Manchmal so Sparring-Sessions habe und die ja dann auch oft schon auch immer so wieder im Bereich Marketing, Branding angesiedelt sind, die Themen. Und wir jetzt so sitzen und dann irgendwie jetzt kreative Prozesse versuchen zu steuern, dann so, ja, lass uns mal ChatGPT fragen. Und dann denke ich so, ja, irgendwo ist es ganz cool, aber es ist halt einfach, dann bist du ja so vorgeframed von ChatGPT. Und mal ganz ehrlich, also da kommen coole Sachen und das ist was, Gottes Willen, ich bin absolut gar kein Experte davon. Nur, wie gesagt, in kreativen Prozessen und in Texten und so weiter, ja, es ist cool, die Impulse zu haben, aber manchmal ist es auch besser, auf einem weißen Blatt Papier anzufangen. Beim Thema Marke zum Beispiel, auch eine meiner Lieblingsaufgaben, wenn es so ums Branding geht, ne, Markenaufbau, dass du damit anfängst, einen Liebesbrief an deine Lieblingsmarke zu schreiben. Also tatsächlich ein Liebesbrief. Und auch also mit Stift und Papier, weil auch das lernpsychologisch und aus vielen anderen Gründen einen Unterschied macht, ob du das auf dem Pad schreibst oder mit deinem Handy dippelst oder eben mit einem Blatt Papier schreibst. Und wenn du das mal mit verschiedenen Gruppen machst, ist es der Wahnsinn, was da rauskommt, was das für ein Prozess ist. Weil genau nämlich in diesem Schreiben alles das, exakt das drin ist, was nämlich genau die Markenidentität eigentlich definiert. Also der erste Kontakt mit dieser Marke, also vielleicht der erste Konsum, je nachdem, was es halt eben ist. Die Herkunft einer Marke, ja, wo habe ich dich vielleicht das erste Mal gesehen, wie bin ich mit dir zusammengekommen? Das, was die Marke eigentlich ausmacht, das so, wie ich mich fühle, emotional, weil Marken, da geht's halt um Emotionalität und Wahnsinn. Ja, und wenn du das jetzt geschafft hast, du kannst ja genauso auch, was du auch machen kannst, ist praktisch ein Liebesbrief aus der Sicht deines potenziellen neuen Kunden. Ja, aber das ist halt ein Unterschied, ob du das jetzt stichpunktartig in Trello-Board reinschreibst oder ob du mit Stift und Papier wirklich so einen Brief schreibst und dann sagst, hey, lieber Founder Flow Podcast, als ich das erste Mal gehört habe und bla bla bla. Oder was auch immer da draußen, ja.
Ja.
Und das, ja.
Finde ich super. Habe ich so noch nie gehört. Finde ich einen verdammt spannenden Ansatz, bin ich ehrlich. Was ich, oder nur um das Thema kurz abzuschließen, mehr oder weniger, was ich mir inzwischen für ChatGPT und Konsorten so gedacht habe, ist, ja, die können das Ganze umsetzen. Aber die Denkarbeit dahinter, ja, also Kreativität, du hast es gerade eben kurz angesprochen, kann ChatGPT oder kann das generierende KI ein Stück weit auch übernehmen. Aber wirklich das, was die machen sollen, so durchdacht, ja, du hast irgendwie, weiß ich, ob es 2000 Zeichen oder 2000 Wörter waren, aber du hast theoretisch bis zu einem gewissen Zeitpunkt, sagen wir mal 2000 Wörter, hast du Platz, um ChatGPT eine Anweisung zu geben. Und dieses Ding vernünftig runterzuschreiben, sodass dass die Maschine genau weiß, was sie zu tun hat, das ist nachher, glaube ich, die Denkarbeit, die wir weiterhin haben werden und die am Ende des Tages auch den Menschen von der Maschine unterscheidet. Ja. Weil eine Maschine kann ausführen, aber was soll sie ausführen und wie kommt sie da drauf? Ich meine, jetzt könnte man abdriften in irgendwelche Science-Fiction-Geschichten, aber vom Grundprinzip her bleibt diese grundsätzliche Denkarbeit bei uns und die Maschine kann es nachher umsetzen. Und deswegen ist es auch so elementar wichtig, dass du mit dem Mindset anfängst, was bei uns liegt und das Operative, das übernimmt ein Tool. Das kann im Endeffekt nachher auch eine KI übernehmen, don't know, aber die Grundlage, die bilden wir selber und die bauen wir selber. Ja. Und ich fand es sehr, sehr schön, dass du uns heute ein paar Impulse mitgegeben hast und auch ein paar Tipps und Tricks aus deiner Kiste, vor allen Dingen aber auch ein paar Stories aus der Realität und was du so erlebt hast. Georg, es hat echt Spaß gemacht.
Danke,
war richtig cool.
Ja.
Und an euch da draußen, die bis zum Ende dran geblieben sind, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch jetzt bei was auch immer ihr heute noch tut, ganz viel Erfolg. Macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge wieder vom Founderflow Podcast. Bis dahin, ciao.
Ciao.